hörst Hebammen-Klartext mit Herz. Mein Name ist Nadine Wehrmann, ich bin seit mehr als 20 Jahren Hebamme und mich triffst du in meiner eigenen Hebammenpraxis und natürlich online. Im Podcast teile ich mit dir ehrliche Worte, gute Gedanken und wertvolles Wissen. Gehe mit mir motiviert, entspannt und voller Vorfreude durch die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett. Lust auf Plauderei aus dem Hebammen-Nähkästchen? Na dann, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es passend zum Herbst einfach mal um das Thema Erkältung oder hauptsächlich auch Schnupfen beim Baby gehen. Ich bin mir aber sicher, dass nicht nur heute für die Babys viel mitzunehmen gilt in dieser Folge, sondern auch du vielleicht als Schwangere, aber natürlich auch als erwachsene Frau, als Mutter von Kleinkindern, größeren Kindern, aber auch von deinem Mann. Sicherlich sind für alle heute irgendwelche Tipps dabei, die ihr anwenden könnt, wenn euch das nächste Mal die Erkältung erwischt. Ich glaube, in den letzten Wochen habe ich in der Praxis so viele Schnupfnasen angetroffen oder so viele Mamas haben besorgt bei mir angerufen oder mir E-Mails geschrieben, die Kinder sind krank, sie röcheln, sie husten, was kann ich tun? Und deshalb glaube ich, trifft die heutige Folge den Nagel richtig gut auf den Kopf, wenn wir uns darüber mal Gedanken machen. Denn gerade wenn man schwanger ist, macht man sich ja noch selten Gedanken über so ein Thema, wie wenn die Kinder krank werden. Und von daher würde ich mich auch total freuen, wenn jetzt die Schwangeren nicht abschalten und sagen, ach okay, das ist erst ein Thema für ein paar Monaten, sondern ich glaube auch in der Schwangerschaft dürfen und sollen wir uns schon bewusst mal Gedanken darüber machen, was ist eigentlich, wenn das Baby mal den ersten Schnupfen kriegt, den ersten Husten bekommt, so dieses ganze Thema, die ersten Wehwehchen. Denn die Frage ist ja eigentlich nie, kriegt mein Kind sowas jemals? Natürlich besteht diese Hoffnung, aber wenn man doch ganz ehrlich ist, ist ja nur die Frage, wann sie es das erste Mal bekommen und nicht ob. An der Stelle sage ich auch meinen Frauen immer in der Schwangerschaft, ich habe so eine Erste-Hilfe-Tasche, Mensch, legt euch sowas einfach zu, da habt ihr wirklich für diese ganzen Eventualitäten schon mal was zu Hause. Das macht absolut Sinn, denn ich als zweifache Mama kann euch sagen, Kinder werden nicht montags morgens um 9 Uhr krank, sondern Kinder werden dann krank, mittwochs nachmittags, wenn der Kinderarzt nicht da ist, am Wochenende, an Feiertagen, wenn die gerade im Urlaub sind. Und immer dann werdet ihr euren Arzt brauchen, den Kinderarzt. Also zumindest war es bei meinen Kindern so. Ich konnte da wirklich immer die Uhr nachstellen. Und von daher ist es gut, für diese ersten Geschichten auch was zu Hause zu haben. Das mal nur so als kleiner Vorspann. Also wundert euch da nicht, sondern sagt eher, ach ja, das ist so der Klassiker. Ja, beim Thema Schnupfen könnte man ja erstmal sagen, ja, muss ich überhaupt bei einem Schnupfen aktiv werden, bei einem Baby? Da mache ich ja bei mir auch nichts Besonderes. Sage ich dann immer. Mache ich da wirklich nichts Besonderes? Also, wenn ich Schnupfen habe, dann packe ich mir auf jeden Fall ein Päckchen Tempos ein, also Taschentücher. Und dann wirst du jetzt sagen, na ja, klar. Ja, und? Dein Kind? Das heißt, die Nase füllt sich ja mit Sekret. Entweder hat das Kind einen Fliehschnupfen oder es hat eine verstopfte Nase oder der Schleim ist einfach so zäh, dass er sich überhaupt nicht vorwärts oder rückwärts bewegt. Auf jeden Fall macht das ja was. Und hier gebe ich meinen Müttern eigentlich immer so die Empfehlung, stell dir mal vor, du hast so einen richtig dicken Schnupfen und ich nehme dir die Taschentücher weg. Du darfst nicht schneuzen. Was passiert? Wir kriegen, ja, einen richtig dicken Kopf, also Kopfschmerzen wäre dann auch vorprogrammiert. Wir haben das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, sondern es ist so, wir können überhaupt nicht mehr durch die Nase frei atmen. Und was macht man dann? Man steigt von der Nase auf die Mundatmung um. Ist für uns Erwachsene auch kein großes Problem, weil wir beides können. Und hier fängt die große Besonderheit schon an bei den Babys. Das sind fast ausschließlich Nasenatmer. Das hat auch was mit der Anatomie zu tun. Wir haben bei den Babys einen hochliegenden Kehlkopf. Und dieser ganze Atembereich ist sehr, sehr stark aufgeteilt. Und in dem Moment, wenn die Nase wegfällt als Atemorgan, weil das verstopft ist, dann fällt es beim Baby viel, viel stärker ins Gewicht, wie bei uns, die wir uns aber auch schon unwohl fühlen, wenn die Nase zu ist. Also das mal so als kleiner Vorspann, dass wir überhaupt erstmal so ein bisschen wissen, von was reden wir hier, weil wir dann denken, naja, Schnupfen, ne, ist ja erstmal nichts. Schnupfen fällt den Eltern immer dann besonders bei den Kindern auf, dass natürlich die Nächte unruhiger werden, denn davon sind sie auch unmittelbar betroffen, wenn sie nicht mehr schlafen können, ist ganz klar. Hat auch damit zu tun, dass im Schlafzimmer durch die Decken und durch die Matratzen viel mehr Hausstaub unterwegs ist, eine trockenere Luft. Dann hat man ein Baby im Schlafzimmer. Vielleicht hast du vorher mit deinem Partner bei offenem Fenster geschlafen. Jetzt sagt man, oh, ich habe ein Baby im Schlafzimmer, hier darf kein Zug entstehen, Fenster zu. Das muss man auch immer abwägen, natürlich von den Temperaturen wirklich abhängig machen. Aber bevor ihr ins Bett geht, ist ein richtig ausgiebiges Lüften des Schlafzimmers auf jeden Fall ganz wichtig. Denn je trockener die Luft in der Erkältungszeit ist, umso trockener werden die Nasenschleimhäute, der ganze Rachenbereich, und umso schwieriger wird dann die Nasenatmung. Also hier wirklich für ein gutes Klima im Schlafbereich sorgen. Wie kann man das schaffen? Man kann sich jetzt natürlich für viel Geld einen Luftbefeuchter anschaffen. Auch hier gibt es immer wieder Testergebnisse, die Erschreckendes zulassen, dass die also wirklich regelrechte Keimschleudern sind. Also nur mal hier so am Rande wirklich aufpassen, was man sich dann da ins Haus holt. Aber ganz klassisch sage ich meinen Frauen, stellt doch euren Wäscheständer mit der nassen Wäsche, also nicht die trockene, die nasse Wäsche in euer Schlafzimmer. Durch das Trocknen der Wäsche habe ich natürlich eine viel höhere Luftfeuchtigkeit in meinem Schlafzimmer und dafür sorge ich schon mal, dass es das Atmen leichter fällt. Ansonsten wirklich vor dem Schlafengehen lüften und wenn es die Temperatur zulässt, auch gerne mit gekipptem Fenster schlafen und dann sollte halt die Schlafzimmertür zur restlichen Wohnung geschlossen sein, damit man wirklich halt keine Zugentwicklung hat. Aber ein leicht geöffnetes Fenster, wo Luftfeuchtigkeit reinkommt und kein Zug entsteht, sollte für das Kind und auch für das Baby kein großes Problem darstellen. Natürlich, in Anführungszeichen, achtet auf die Temperatur. Ich will jetzt nicht, dass ihr bei minus 20 Grad nachts das Fenster aufmacht. Wann wird das Kind noch auffällig werden? Dann, wenn es trinken oder essen eben soll, ne? Also die Babys werden ja jetzt entweder gestillt oder sie bekommen Flasche. Und das ist ja so die Besonderheit, dass die gleichzeitig saugen können und gut atmen können durch die Nase. Wenn jetzt die Nase wegfällt und der Mund gefüllt ist mit Sauger, Brustwarze, whatever, dann funktioniert das eben nicht mehr. Und jetzt entsteht das große Problem, dass das Kind ständig loslässt, unruhig ist, weint, Luft schluckt. Also dann habe ich das nächste Problem schon wieder auf der Platte, dass es dann vielleicht vermehrt zu Bauchschmerzen kommen kann. Und dass natürlich dieses Füttern immer unruhiger wird. Das Kind hat Hunger, kann aber nicht. Also hier fällt auch nochmal dieses Unwohlsein und dieser Schnupfen, dass er wirklich zu einem ganz unruhigen Füttern eben führt. Die Kinder werden im gesamten Tagesverlauf unruhiger sein, weinen viel häufiger und was ich auch so als eigene Mama gut bestätigen kann, die sind unheimlich anhänglich. Also in diesen Tagen, wenn die krank waren, vor allen Dingen eben Schnupfen hatten, habe ich die eigentlich dauerhaft getragen. Denkt hier auf jeden Fall an eure Trage oder ans Tragetuch, was euch zwei freie Hände ermöglicht und dass ihr die Kinder trotzdem bei euch habt. Sie werden dann viel eher mal in den Schlaf kommen, viel ruhiger werden und das brauchen sie natürlich in der Phase absolut. Wichtig auch, ein Schnupfen kann sich auch so weit entwickeln, dass das Kind regelrecht fast in eine Atemnot kommt. Also das will ich jetzt hier nur mal so ganz am Rande erwähnen. Ihr sollt jetzt nicht alle panisch irgendwie um dieses Kind herumtänzeln, wenn es mal einen Schnupfen hat. Aber schon auch immer wieder darauf achten, kann das noch ausreichend Luft aufnehmen, damit die Sauerstoffversorgung im Körper gegeben ist. Das nächste, was ich auch noch ansprechen möchte, ist, dass ein Schnupfen sich auf jeden Fall weiterentwickeln kann. Denn wir haben ja so einen ganz zusammenhängenden Nasenrachenbereich und der soll eine gute Durchlüftung erfahren und Belüftung. Das geht bis hinter zu unseren Ohren. Und da ist auch schon gleich das nächste Problem, wenn ein Kind einen Schnupfen hat und wir nicht dafür sorgen, dass das Kind immer wieder mal eine freie Nase bekommt und hier nicht behindert wird, dann kann ein Schnupfen zu einer Mittelohrentzündung führen, dass halt wirklich durch diese fehlende Belüftung das Mittelohr in Entzündung kommt. Es kann aber auch zu Nasennebenhöhlenentzündungen kommen und dass die Nasennebenhöhlen sich eben auch noch verschließen. Kennen vielleicht viele Erwachsene von euch auch. Und die Nase, wenn wir durch die Nase einatmen, wird durch die ganzen feinen Nasenhaare, die wir haben, die Einatemluft zum einen gefiltert, zum anderen aber auch befeuchtet. Und gerade jetzt, wenn wir in die kalte Jahreszeit gehen, sie wird auch erwärmt. Das heißt, wenn ein Kind jetzt auf die Mundatmung umzwitschen muss und wir haben jetzt draußen Minusgrade und die atmen jetzt permanent durch den Mund, dann haben wir natürlich auch die Gefahr, dass dann sich der Rachen auch entzündet und dass das Ganze dann auch in einen richtig schönen Katar, also so eine Bronchitis oder was auch immer, Infektionsrisiko steigt damit natürlich enorm an. Das einfach erstmal so um den Hintergrund von, ach, ist ja nur ein Schnupfen, kann auch einfach nur so sein, aber dass wir auch im Blick haben, okay, was kann sich vielleicht daraus noch entwickeln? Was könnten wir denn jetzt zur Behandlung machen? Das ist ja das, was da drüber steht. Wir hatten schon gesprochen, ich könnte jetzt die Schlafzimmeratmosphäre verbessern, hohe Luftfeuchtigkeit, das betrifft natürlich auch das restliche Umfeld in meiner Wohnung, da wo sich das Baby hauptsächlich aufhält. Ich empfehle immer den Frauen, und das haben wir ja im Herbst auch, wenn morgens so die Nebel noch in den Tälern liegen, dass sie dann ihre Kinder dick einpacken und wenn die fieberfrei sind, wirklich spazieren gehen. Jeder oder viele Mütter, wollen wir es mal so betiteln, viele Mütter sagen wirklich, oh nein, mein Kind ist krank, das hat Schnupfen, ich bleib drin. Und dann drehen die am besten die Heizung noch auf und machen den Ofen noch an. Och, nee, Lüften machen wir auch nicht. Es könnte ja ein Zug ans Kind kommen. Und das ist eigentlich grundverkehrt. Also, wenn ihr zu Hause seid, einmal in der Stunde richtig Stoßlüften. Richtig mal nicht nur das Fenster auf Kipp, sondern richtig weit öffnen, das Kind kurz einpacken oder in den Raum wechseln lassen, mal richtig einen Durchzug machen, damit auch diese kranken Bakterien, diese Viren, die da vielleicht in eurer Raumluft sind, einmal richtig zum Austausch kommen. Und dann einfach wieder schließen. Und genau das Gleiche ist eben auch, dass wir mit den Kindern rausgehen. Und was passiert bei Nebel? Naja, wir befeuchten unsere Schleimhäute. Und damit hat der Schnupfen und diese ganze Schleimhaut in dem Nasen- und Rachenbereich besser die Möglichkeit abzulaufen, sich zu erholen von dem ganzen Stress. Also nicht nur mittags, wenn wirklich die Sonne hoch am Himmel steht und es ist wieder warm geworden, rausgehen mit den Kindern, sondern wirklich auch morgens früh, wenn der Nebel noch da liegt, wenn wir eigentlich denken, oh, rausgehen weiß auch nicht. Aber gerade hier möchte ich euch ermuntern, eure Kinder einzupacken und draußen spazieren zu gehen. Das nächste, was man gut nutzen kann, wer stillt, Muttermilch in die Nase geben. Die Laktose, die in der Muttermilch enthalten ist, hat eine ähnliche Wirkung wie ein Nasenspray, was man ja als Erwachsener auch nur mal im äußersten Notfall benutzen sollte und auch wirklich nur über eine geringe, kurze Zeit. Aber man soll eben, die Wirkung von diesem Nasenspray, jetzt hatte ich mich aufgehangen, dient ja wirklich des Abschwellens der Nasenschleimhaut und das bewirkt eben auch natürlicherweise die Laktose in der Milch. Und zum Zweiten haben wir in der Muttermilch einen hohen Fettgehalt. Und vielleicht kennt ihr das. Also ich benutze Nasenspray. Ich weiß nicht, ob ich das schon dreimal im Leben benutzt habe. Das trocknet ja unheimlich stark die Nasenschleimhäute aus. Und dann sind die richtig rissig und trocken. Und dann geht man wieder mit einer Nasencreme irgendwie rein. Und das habe ich mit der Muttermilch gar nicht. Also es wirkt gleich doppelt. Es fettet nämlich auch durch den Fettgehalt die Nasenschleimhäute wieder richtig gut aus. Und was passiert auch, wenn ich so Nasentropfen, ob das jetzt Muttermilch ist oder Kochsalzlösung in die Nase bekomme, dann niesen die Kinder häufig. Und das heißt, der Rotz oder Schleim, nennen wir es einfach beim Namen, der sich dann hier so in dem oberen Nasenbereich aufhält, der wird richtig kräftig nach unten geworfen und kann dann einfach mit so einem gerollten Kleenex rausgeangelt werden. Manchmal kommt es auch richtig vor die Nasenlöcher, dann kann man es natürlich dort auch wegnehmen. Manchmal ist es aber auch so zäh, dass man das wirklich wie Kaugummi ziehen kann. Ich weiß, bisschen ekliges Thema, aber es muss ja besprochen werden. Also Muttermilch, wer hat, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Wer darauf nicht mehr zurückgreifen kann, wäre hier auch einfach der Tipp, sich eine Kochsalzlösung aus der Apotheke zu holen. Die findet ihr dann häufig in so 10 oder 20 Milliliter Ampullen. Die kann man dann einfach aufbrechen und links und rechts häufiger am Tag ein Tröpfchen von dieser Kochsalzlösung in die Nase geben. Wichtig ist jetzt, auch dieses Sekret rauszubekommen. Das eine ist das Befeuchten, aber ich möchte ja irgendwie dafür sorgen, dass das Kind gut weiter essen kann, trinken kann, Muttermilch trinken kann, Flasche. Ich möchte, dass es auch nachts ruhiger wird, dass das Kind entspannt schlafen kann. Und hier kann ich euch wirklich wärmstens nur einen Nasensauger empfehlen. So, und jetzt passt auf, entweder setzt euch oder haltet euch fest, denn ich empfehle wirklich einen Nasensauger, den man an den Staubsauger anschließt. Wenn ich das einer Mama, einer Erstlingsmama erzähle, dann reißt die Augen auf und wenn sie keinen Anstand hätte, würde mir den Vogel zeigen und sagen, ich glaube, du spinnst. Ich gehe doch nicht mit dem Staubsauger und so einer Absaugung an mein Kind und mache die Nase frei. Ich habe im Moment gerade eine Mama, eine frische Erstlingsmama und das Kind hat sich leider auch jetzt schon in den ersten Wochen im Wochenbett einen Schnupfen eingefangen. Und die guckte mich nämlich genauso an und sagt so, nee, ich glaube, das will ich nicht. Dann hat sie es auch noch einen Tag so ausprobiert und nachdem sich da nichts getan hat und sie gemerkt hat, wie viel schlechter das Kind einfach auch trinkt, unruhiger ist und gestresst von diesem Schnupfen ist, kam sie dann doch auf mich zu und sagt so, ich brauche doch so ein Ding. Und sie erzählt mir im Moment gerade jeden Tag, wie cool das Teil ist und wie viel befreiter die Nase ist und wie gut das Kind einfach im Anschluss wieder trinkt und zufrieden ist. Sie sagt sogar, es wäre im Moment immer wieder am Grinsen nach dieser Absaugaktion. Ob das noch lange anhält, ob das wirklich ein bewusstes Grinsen ist, das lasse ich jetzt mal so ein bisschen im Dunkeln stehen. Aber es ist auf jeden Fall total effektiv. Viele Eltern kaufen sich schon so bei den Anschaffungen diese Saugbälle. Die findet ihr auch überall im Handel. Die sind natürlich für einen viel niedrigeren Preis zu haben, aber da kann ich euch eigentlich sagen, das ist rausgeschmissenes Geld. Denn diese Saugbälle, wenn die wirklich eine Erkältung haben, das bewegt den Rotz, der in der Nase steht, nur mal so ein bisschen hin und her. Aber so richtig effektiv raus kommt das gar nicht. Von diesem Nasensauger, der über den Staubsauger angeschlossen wird, den kann man dann auseinanderbauen. Das lässt man einfach mit fließendem Wasser, wäscht man das wieder sauber und kann das einfach unbegrenzt wieder benutzen. Also wirklich eine tolle Geschichte. Dann gibt's auch Wechselaufsätze für Geschwisterkinder oder sowas. Also bis zu einem Alter, bis die wirklich selbstständig in der Lage sind, die Nase zu putzen, wenn die einfach wieder frei atmen wollen, ist das auf jeden Fall eine gute Geschichte. Und aus meiner Hexenküche, da sind ja die Frauen auch immer ganz begeistert, wenn ich ein bisschen was aus meiner Hexenküche erzähle, dann kann ich bei Schnupfen auch immer wieder den Engelwurzbalsam empfehlen. Für die Frauen, die um mich herum wohnen, ihr wisst, das kriegt ihr jederzeit bei mir. Gerade in den Herbstmonaten habe ich das immer greifbar. Engelwurz ist einfach auch wirklich ein heimisches Kraut. Und ich habe das auch im Winter, wenn ich Schnupfen habe, in jeder meiner Jackentaschen oder wenn ich zum Skifahren gehe, habe ich das eigentlich auch immer dabei. Und das wird einfach selbst bei einer Säuglingsnase auf die Nasenflügel aufgetragen. Ich mache mir das selber auch gerne unter die Nase, gerade wenn der Schnupfen schon ein paar Tage anhält und ich immer wieder Nase putze, dann kennen wir das, dass die Nase oder das Philtrum, also der Bereich unter der Nase, wund wird, rau wird, auch unschön aussieht. Und das heißt, zum einen wirkt es sehr pflegend und zum anderen, ihr macht es drauf und könnt sofort frei durchatmen, ohne dass der Engelwurzbalsam zu scharf ist für eine Säuglingsnase. Also das empfehle ich sogar Schwangeren, das empfehle ich bei Säuglingen, wenn die schon einen Schnupfen haben, bei Kleinkindern. Das könnt ihr wirklich durchweg die ganze Familie benutzen und die Wirkung überzeugt einfach. Das ist wirklich ganz klar. Ich habe auch einige Männer, die jedes Jahr wiederkommen und sagen, du, ich brauche wieder sowas, ich habe wieder Schnupfen. Das ist das beste Zeug, was gibt. Es macht überhaupt keine Gewöhnung oder wie Nasensprays. Diese ganzen Nebenwirkungen haben wir bei dem Engelwurzbalsam überhaupt nicht. Also von daher Daumen ganz deutlich hoch für den Engelwurzbalsam. das wäre jetzt mal so ein bisschen meine Idee für den Schnupfen gewesen. Natürlich bringt so eine Erkältung auch das ein oder andere Thema noch ansonsten mit sich. Natürlich auch der Husten. Das kann ja auch immer noch mal ein Thema sein. Hohe Luftfeuchtigkeit ist hier genauso wichtig. Und dann natürlich auch so dieses Hören, was ist das für ein Husten, den das Kind an den Tag legt. Ne? Gibt ja ganz unterschiedliche Husten-Geschichten. Es könnte ja wirklich wie so ein bellender Hundehusten, dass das schon eher so eine Pseudokrupp-Geschichte ist, wo man dann auf jeden Fall auch zum Kinderarzt gehen muss, das abklären lassen muss. Dann ist auch so ein Inhalationsgerät ganz gut und. Aber es gibt ja auch einfach so einen Husten, der sich gut löst, den man einfach nur weiter unterstützen möchte. Oder einen Husten, der das Kind jetzt nicht so stark einschränkt, wo man wirklich auch gut mit der normalen Hausmannskost oder mit den Hexenmitteln gute Erfolge erzielt. Hier kann man wirklich gut mit dem Thymian-Myrte-Balsam arbeiten. Der wird ganz dünn auf den Brustkorb des Kindes aufgetragen. Man kann den auch ganz dünn auf den Rücken auftragen. Und hier bei dem Husten bin ich eigentlich ein ganz, ganz großer Freund von Wickeln. Das ist ja so eine alte Heilkunst. Vielleicht kennt ihr das noch so von euren Omas oder irgendeine Tante, die da bewandert drin war aus eurer eigenen Kindheit, dass man bei Husten oder bei Halsschmerzen, ich kenne das als Kind, dass meine Oma immer Kartoffelwickel gemacht hat, die dann meistens auch noch sehr heiß waren, die ich auch manchmal eher in schlechter Erinnerung hatte, aber so ein Brust- und Brustkorbwickel eher, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Auch hier sprecht mich gerne an. Es gibt ganz tolle Hersteller von solchen Wickel, die sogar in Deutschland fertigen und wo keine Schadstoffe und Kram drin ist. Die sitzen im Allgäu, die empfehle ich total gerne. Bestell den Frauen da auch gerne was. Und was es auch gibt, was man anstatt oder auch in Kombination mit dem Thymian-Myrte geben kann. Jedes Kind hat ja so ein bisschen eine andere Schwachstelle. Das eine Kind neigt immer eher zu Schnupfen, das andere hat eher Husten, das andere hat vielleicht irgendwo in der Haut so ein bisschen, wenn das Immunsystem runterfährt, seine Schwächen. Und wenn das Kind halt wirklich eher so in der Husten-Story hängt, dann ist so eine Anschaffung von so einem Wickelset wirklich eine richtig, richtig gute Möglichkeit. Und dann könnte man auf diesen Thymian-Myrte-Balsam auch noch eine Bienenwachsplatte legen. Diese Bienenwachsplatten sind mit zwei Baumwolltüchern oben und unten bestückt und die ist erstmal relativ fest. Und dann föhnt man die so ganz kurz an und legt die um den Brustkorb. Das formt sich dann auch genau von Babys Brust auf und dann packt man diesen dreilagigen Wickel drumherum und das kann man über Nacht lassen. Und es ist immer ganz schön, diese Geschichten zu hören von den Mamas, wo die mir erst sagen, das lässt er nie drauf. Der wellert dann und der reißt sich das bestimmt runter oder der mag ja auch schon keine Mütze oder sie. Und dann melden die sich am nächsten Tag und sagen, hier, der hat geschlafen wie ein Engel, der hat es total draufgelassen. Und dann sage ich, ja, weil die spüren, wie gut das tut. Und hier vielleicht auch nochmal so ein Tipp an euch. Vielleicht, wenn ihr, also ich kenne das immer mal, wenn einfach alles so zu viel ist, die Tage zu voll waren oder man auch merkt, ich habe mal so einen Durchhänger, sich selber mal so einen Leibwickel zu machen. Ich habe mir wirklich vor Jahren, ich habe das jahrelang nur an die Kinder immer empfohlen und dann habe ich so gedacht, jetzt gönne ich mir den mal und habe mir wirklich so ein Erwachsenenwickelset bestellt. Und das mache ich mir und gönne ich mir wirklich manchmal. Und dann ist es so eine halbe Stunde. Manchmal schlafe ich damit auch ein, lasse es über Nacht. Das ist was ganz, ganz Wertvolles. Also vielleicht bringe ich euch ja hier auch nochmal auf Ideen, in so diese alte Heilkunst einzutauchen. Natürlich wissen wir auch, dass das Anlegen von Wickeln und dass hier so diese Krankenpflege, wie sie früher war, dass sich wirklich jemand richtig um jemanden gekümmert hat, umsorgt hat, gepflegt hat, auch das ist eine Wirkung, ne? Diese Zuwendung, dieses Dasein von der Mama zu spüren, das kennen wir vielleicht von uns als Kindern auch, dass das einfach toll war, wenn die Mama mit am Bett saß und die Füße massiert hat oder so einen Wickel aufgelegt hat oder, dass das auch eine heilsame Möglichkeit ist. Und ich finde immer so in Erkältungszeiten brauchen die Kinder auch mal so eine Zuwendung auf ganz anderer Ebene. Auch da möchte ich euch nochmal so ein bisschen die Augen für öffnen. Nochmal so als kurze Wiederholung. Bei Husten war jetzt so mein Tipp, hohe Luftfeuchtigkeit, vielleicht so ein Thymian-Myrte-Balsam, speziell für Kinder, eine Bienenwachsplatte anfüllen, Wickel nochmal machen und natürlich, wenn das schlimmer wird bei allen Geschichten, dann natürlich auch die Hinzuziehung des Kinderarztes. Letztes Thema ist das Thema Fieber. Und hier möchte ich als allererstes mal betonen, dass Fieber erstmal eine gute Abwehrreaktion des Körpers ist. Der Körper, das Immunsystem ist angesprungen. Es hat erkannt, Vorsicht, hier ist irgendein Erreger in meinem Körper, den will ich hier nicht haben. Der stiftet hier Unruhe. Und der Körper kann dagegen arbeiten, indem er seine eigene Körpertemperatur erhöht und damit wie die Fäuste in Stellung bringt und sagt, dich mache ich platt. Wenn wir jetzt sofort bei 37,8 mit einem Fieberzäpfchen kommen, das kenne ich von ganz vielen Eltern, die einfach ganz nervös werden und merken, oh nein, es ist über den Normaltemperatur, ich muss da sofort was gegenschießen, dann ist die Antwort des Körpers, dass er natürlich die Abwehrkräfte wieder genommen bekommt und der Erreger sich immer weiter verbreiten kann. Also, ich möchte jetzt hier nicht sagen, ihr müsst gegen Fieber nichts tun. Bei Fieber müssen wir die Kinder sehr gut beobachten. Ganz klar, aber wir dürfen auch nicht in Panik verfallen und sofort jede kleinste leichte Temperaturerhöhung niederdrücken. Und deshalb habe ich jetzt gerade noch mal so für euch aufgeschrieben, in welchem Bereich sprechen wir denn überhaupt von Fieber? Erstmal die Normaltemperatur eines Kindes liegt bei 36,5 bis 37,5. Das ist normal. Ganz ehrlich, wenn ich 37,3 habe, fühle ich mich grottenschlecht, ist für mich wie Fieber. Geht gar nichts, aber ich bin ja auch Erwachsener. Also beim Kind bis 37,5 alles easy going. Eine leicht erhöhte Temperatur liegt zwischen 37,5 und 38 Grad vor. Da würde ich gar nichts machen. Ich würde das Kind ein bisschen auspacken, dass es einfach gut belüftet ist, dass es da so ein bisschen arbeiten kann, wenn es wirklich warm ist. Es gibt ja auch Fieber bei Kindern oder erhöhte Temperaturen, wo die Gliedmaßen kalt sind. Dann packe ich so ein Kind nicht aus, aber wenn ich so merke, das ist auch wirklich warm und klamm und es fängt so ein bisschen an zu schwitzen, dann packe ich es auch aus. Fieber sprechen wir dann von 38 bis 38,5. Und dann gehen wir erst in ein hohes Fieber, ne? Von 38,5 bis 39 und weiter. Das heißt also, erstmal Fieber aushalten. Das nächste ist, kauft euch bitte kein Stirn- oder Ohrthermometer. Kauft euch für 1,95 in der nächsten Apotheke ein stinknormales digitales Thermometer. Beim Baby wird immer rektal gemessen. Es will keiner einen anderen Wert haben. Und das geht ja heute bei den digitalen Thermometern auch. In wenigen Sekunden habe ich eine gute Temperatur, also eine stimmige oder das Thermometer piept eben. Und dann einfach wirklich die Kinder beobachten. Natürlich ist es sinnvoll, bei einem der ersten Kinderarzttermine bei der U-Untersuchung sich mal prophylaktisch ein paar Fieberzäpfchen aufschreiben zu lassen, spätestens dann, wenn die erste Impfung anstand. Und dann ist aber auch eigentlich alles gut. Ein Kind, das fiebert, lege ich nicht nachts alleine in sein Schlafzimmer und sag gut Nacht. Und ich gehe in mein Schlafzimmer und schlaf da. Ein Kind mit Fieber, gerade wenn die zum ersten Mal fiebern und ich nicht weiß, wie reagiert der Körper drauf, schläft immer mit in meinem Zimmer. Das muss nicht mit in meinem Bett schlafen, aber ich habe das ständig unter Kontrolle. Ich stelle mir vielleicht auch mal einen Wecker, um das Kind nicht wach zu machen, aber ihm was zu trinken anzubieten, mal eine Temperaturkontrolle vorzunehmen. Das finde ich total wichtig. Also hier wirklich die Kinder gut beobachten. Aber auch das Verständnis aus der heutigen Folge mitnehmen. Fieber ist erstmal was Gutes. Und das ist wirklich, die Immunkraft kommt in Gang. Von daher nicht jedes Fieber gleich runterdonnern. Ja, das war die heutige Podcast-Folge. Am liebsten seid ihr mir natürlich gesund und dass ihr nur sagt, ich habe mir das mal prophylaktisch angehört. Aber unter uns, früher oder später werdet ihr das alle brauchen. Also, ihr wisst ja, wo ihr es immer wieder findet. In diesem Sinne, bleibt schön gesund und bis wieder. Ciao, ciao.
Danke, dass du heute dabei warst. Wirf doch auch noch einen Blick in die Notizen. Dort findest du weitere passende Infos und meine Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast. Du hast noch mehr Lust auf Hebammen Klartext mit Herz? Dann sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.